SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Am Dienstag mit Andreas Herrler. Guten Morgen. Die Hochwasserlage in Baden-Württemberg entwickelt sich unterschiedlich. In einigen Regionen steigen die Wasserstände noch, in anderen dagegen entspannt sich die Lage ganz langsam. Boris Bauer berichtet.
Die kleineren Flüsse und Bäche haben zum großen Teil wieder übliche Wasserstände erreicht. Nur von Kocher und Vils meldet die Vorhersagezentrale noch Hochwasser, Tendenz aber weiter fallend. Die Wassermassen haben sie abgegeben an die vier großen Flüsse im Land. Der Neckar führt fast über den ganzen Verlauf noch Hochwasser, das aber auch rasch fällt. Der Main bei Wertheim sinkt ebenfalls, aber langsamer. Auch an der Donau werden sinkende Wasserstände erwartet. Anders sieht es aus am Rhein. Bei Kehl und Maxau wird der Fluss weiter anschwellen. Der Wasserstand des Bodensees wird erst einmal auf hohem Niveau bleiben. Nach Einschätzung von Baden-Württembergs Innenminister Strobel hat das Land nach dramatischen Tagen die Lage im Griff.
Und während das Wasser so langsam abfließt, beginnt in Baden-Württemberg auch schon das Aufräumen nach den Fluten. Tausende Helferinnen und Helfer sind im Einsatz. Chris Bertrow.
Vor allem im Osten von Baden-Württemberg wird das Ausmaß der Zerstörung jetzt erst richtig sichtbar. Die Straßen sind verschlammt, Autos wurden weggeschwemmt, Häuser zerstört. Teilweise ist auch das Wasser noch abgestellt. Zwei Menschen in Schorndorf sind während des Starkregens ums Leben gekommen. Die Präsidentin des Technischen Hilfswerks LACNA hat die gute Zusammenarbeit zwischen THW, Feuerwehr und Freiwilligen gelobt. In der Augsburger Allgemeinen Zeitung hat sie aber auch mehr Geld für den Katastrophenschutz gefordert. Aktuell würden 4 Euro pro Jahr und Bürger investiert, das sei zu wenig.
Schauen wir ins benachbarte Bundesland nach Bayern. Dort ist die Hochwasserlage tatsächlich weiterhin relativ angespannt, besonders an der Donau. Antje Dörfner mit Einzelheiten.
In Oberbayern hatte am Abend der Landkreis Rosenheim den Katastrophenfall ausgerufen. In der Nacht schien sich die Lage dort etwas zu beruhigen. Gespannt schauen die Menschen jedoch an der Donau auf die Pegelstände, wie sich die Lage dort entwickelt. In Regensburg mussten am Abend noch die Bewohner einer vom Hochwasser bedrohten Häuserzeile ihre Wohnungen verlassen. Auch in der Dreiflüsse-Stadt Passau bereitet man sich auf Hochwasser vor. Der Hochwasserscheitel von 9,40 Meter soll erst am Nachmittag erreicht sein. Nur noch Anwohner dürfen in die Altstadt fahren.
Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Polizisten in Mannheim lässt Bundesinnenministerin Faeser Medienberichten zufolge prüfen, wie Abschiebungen nach Afghanistan wieder ermöglicht werden. Hintergrund ist, dass der mutmaßliche Täter von Mannheim ein abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan ist, der trotzdem in Deutschland bleiben durfte. Jonas Valentin Weber berichtet.
Es geht um Schwerstkriminelle und auch um Gefährder. Für sie werde nach Möglichkeiten gesucht, um sie wieder abschieben zu können. Gleiches gelte für Menschen mit einem syrischen Pass. In diesen Fällen müsse das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer wiegen als das Bleibeinteresse des Betroffenen, heißt es. Sowohl nach Afghanistan als auch nach Syrien sind Abschiebungen zurzeit aufgrund einer schwierigen Sicherheitslage in beiden Ländern ausgesetzt. Zumindest mit Blick auf Syrien gibt es innerhalb der EU aber seit längerer Zeit Forderungen, die Lage neu zu bewerten. Schon im Januar hatten 8 Länder, darunter Italien, Österreich, Dänemark und Polen, verlangt, bestimmte Gebiete in Syrien als sicher einzustufen.
Das Verteidigungsministerium will deutlich mehr Artilleriemunition kaufen als bisher geplant. Das berichtet der Spiegel und beruft sich auf das Verteidigungsministerium. Der Vertrag mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall über rund 880 Millionen Euro soll demnach um mindestens 200.000 Granaten erweitert werden. Mit dem Auftrag werden demnach die Lager der Bundeswehr aufgefüllt. Die bundeseigene Förderbank KfW verkauft 110 Millionen Aktien der Deutschen Telekom. Das hat das Bundesfinanzministerium mitgeteilt. Der Milliardenerlös soll der Deutschen Bahn zugutekommen. Deren Eigenkapital werde gestärkt und die Bahninfrastruktur solle damit ausgebaut werden. Das Aufstiegsmodul der chinesischen Sonde Chang'e-6 ist erfolgreich vom Mond abgehoben. Das haben die Staatsmedien in Peking mitgeteilt. Das Modul hat demnach Proben von der Rückseite des Mondes bei sich. Chang'e-6 war dort am Sonntag gelandet. Schauen wir zum Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Testspiel gegen die Ukraine mit einem Unentschieden beendet. In Nürnberg hieß es am Schluss 0:0. Martina Knief.
Gut gespielt, viele Chancen gehabt, aber keine Tore gemacht. Die deutsche Mannschaft musste mit dem 0:0 gegen die Ukraine zufrieden sein. Besonders in der zweiten Halbzeit hatte die DFB-Auswahl einige Top-Möglichkeiten. Vor allem die eingewechselten Maximilian Bayer in seinem ersten Länderspiel und Dennis Undav scheiterten entweder an der Latte oder am guten ukrainischen Torhüter Anatoli Trubin. Manuel Neuer, wieder zurück im deutschen Tor, reagierte einige Male prächtig auf der Linie, zeigte auch aber ein paar leichtfertige Pässe.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das geht örtlich mit Frühnebel los. Am Tage scheint dann die Sonne. Ein paar Wolken ziehen vorbei. Diese Wolken können rund um Eifel und Westerwald auch ein bisschen dichter sein. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad im Hochschwarzwald. 24 Grad erreichen wir heute im Rhein-Neckar-Raum.
SWR aktuell. Hintergrund.
Am Wochenende wird ein neues Europaparlament gewählt und wir schauen deshalb die ganze Woche im Infodate am Morgen auf die deutschen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien. Heute geht es um gleich zwei Frauen. Fangen wir an mit einer Frau, die wir auch aus der Berliner Politik seit ganz vielen Jahren kennen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die jetzt für die FDP ins EU-Parlament will. Helga Schmidt stellt sie vor.
Für die FDP-Politikerin ist Brüssel eine neue Herausforderung. Marie-Agnes Strack-Zimmermann will die Verteidigungspolitik zu einem Thema machen, in dem die Europäer mehr zusammenarbeiten als bisher. Die Zeit ist reif dafür, sagt sie spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Dass die Armeen in Europa immer noch weitgehend als nationale Angelegenheit der Mitgliedsländer betrachtet werden, hält sie für nicht mehr angemessen. Große und kostspielige Waffensysteme sollten gemeinsam entwickelt und auch gemeinsam beschafft werden. Darin liege viel Einsparpotenzial mit dem Vorteil, dass auch die nationalen Haushalte in den Mitgliedsländern entlastet werden können. Strack-Zimmermann macht sich dafür stark, dass nach der Europawahl ein eigener Kommissar für Rüstungsfragen zuständig ist. Ein solches Amt gibt es in der Brüsseler EU-Kommission bisher noch nicht.
Für die Grünen sitzt Terry Reintke schon seit einer Weile im Europaparlament. Warum man sie auch auf dem Schirm haben sollte, wenn es um die nächste Kommissionspräsidentin geht, erklärt unser Brüssel-Korrespondent Thomas Spickhofen.
Terry Reintke steht gern vorn, mal im knallroten Kostüm, mal im strahlend weißen Blazer. Und sie tritt selbstbewusst und kämpferisch auf.
Vielen Dank, ich habe riesen Bock auf den Wahlkampf mit euch.
Ruft sie in die Karlsruher Parteitagshalle, als sie im November vergangenen Jahres mit 95% der Delegiertenstimmen auf Platz 1 der nationalen Liste gesetzt wird. Seit Februar ist sie auch Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen, gemeinsam mit dem Niederländer Bas Eickhout. Seit 10 Jahren ist Reintke Europaabgeordnete, zuletzt auch Fraktionsvorsitzende der Grünen in Brüssel. Unser Ergebnis kann sich sehen lassen, meint sie kürzlich im Gespräch mit der ARD mit Blick auf die zurückliegenden Jahre und den Green Deal der Kommission.
Wenn Sie sich mal anschauen, was die Kommission in den letzten 4,5 Jahren hier so vorgeschlagen und wir dann umgesetzt haben, da ist schon sehr viel vom grünen Wahlprogramm mit dabei.
Aber die Zeiten sind jetzt andere als noch bei der Wahl 2019, als die Grünen auf der Welle von Klimathemen, Fridays for Future und Greta Thunberg in Deutschland 20,5% holten. Jetzt dominieren Kriege die Debatten, wachsender Rechtspopulismus, das schwierige Verhältnis zu China. Die klassischen grünen Themen, so ist der Eindruck, geraten unter die Räder. Terry Reintke sieht das anders.
So offensichtlich wie 2019 ist es vielleicht nicht, aber wenn man dann einen zweiten Blick macht, dann sieht man, grüne Themen sind absolut im Zentrum der politischen Debatte.
Wie man unabhängiger von Rohstoffen werden könne, sagt die 37-Jährige aus dem Ruhrgebiet, das habe doch auch was mit grüner Politik, mit erneuerbaren Energien zu tun. Allerdings nutzen viele Wählerinnen und Wähler die Europawahl auch gern, um der eigenen heimischen Regierung einen Denkzettel zu verpassen, in diesem Fall also der Ampel. Um europapolitische Themen wird man erstmal kämpfen müssen, das weiß auch Reintke. Aber auch da gibt sie sich wieder kämpferisch.
Dass das eine Herausforderung ist, das gebe ich zu, aber ich nehme die Herausforderung gerne an.
In die Kritik geriet Reintke zuletzt, als der Fraktionsführung der Grünen im Europaparlament vorgeworfen wurde, nicht hinreichend MeToo-Vorwürfen in der eigenen Fraktion nachgegangen zu sein. Reintke hat sich dazu nicht geäußert. Ob sie für sich selbst ein hohes Amt nach der Europawahl sieht, das lässt sie offen.
Ich werde immer sehr genau abwägen, ob das für mich gerade der richtige Schritt ist und ob ich das erfüllen kann, weil ich am Ende des Tages das ja hier nicht zu meiner eigenen Selbstbespaßung mache, sondern um die Interessen von Europäerinnen und Europäern zu vertreten. Und das werde ich auch in Zukunft sehr ernst nehmen.
Sollte Ursula von der Leyen keine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin bekommen, dann dürfen die Grünen den nächsten Kommissar, die nächste Kommissarin nach Brüssel schicken. So steht es im Koalitionsvertrag der Ampel. Wenn es so kommt, dann gehört Terry Reintke zu den Top-Anwärterinnen auf einen solchen Top-Job.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Da schauen wir jetzt nochmal aufs Hochwasser, denn während der Einsatz in den baden-württembergischen Hochwassergebieten weitergeht, ist die Flut heute Thema in einer Kabinettssitzung der Landesregierung in Baden-Württemberg. Erwartet wird ein Bericht von Innenminister Strobel zur aktuellen Lage. Aus Stuttgart berichtet Knut Bauer.
Nach tagelangen heftigen Regenfällen hatte es vor allem im Allgäu, in Oberschwaben und östlich von Stuttgart massive Überflutungen gegeben. In Schorndorf im Rems-Murr-Kreis waren am Montag die Leichen eines Mannes und einer Frau in einem leergepumpten Keller gefunden worden. Bei einem Vorortbesuch im stark betroffenen Meckenbeuren stimmte Ministerpräsident Kretschmann die Menschen auf weitere Hochwasserereignisse als Folge des Klimawandels ein. Auch der Hochwasserschutz soll in der Kabinettssitzung thematisiert werden. Umweltministerin Walker hat sich gestern in Niedernhall über die Schutzmaßnahmen am Kocher informiert, wo unter anderem Dämme erhöht und verbreitert wurden.
Am Vormittag verkündet die Bundesagentur für Arbeit die neuen Arbeitslosenzahlen. Mit viel Bewegung ist aber nicht zu rechnen, weil sich die Frühjahrsbelebung wegen des milden Winters schon in den Aprilzahlen bemerkbar gemacht hat. Aus Nürnberg berichtet Stanislaus Kosakowski.
Im April sank die Arbeitslosenzahl noch um 20.000 auf den Stand von etwa 2.750.000. Die Quote verharrte auf 6,0%. Ob sie im Mai unter diese Marke rutschen konnte? Der gestern veröffentlichte Stellenindikator der Bundesagentur für Arbeit, BAGS, zeigt auf, die Nachfrage nach Arbeitskräften blieb im Mai konstant, nachdem sie in den vergangenen Monaten leicht rückläufig war. Allerdings ist das Jobangebot niedriger als vor einem Jahr. Besonders deutlich zeigt sich das in der Zeitarbeit, der Land- und Forstwirtschaft und auch im Gastgewerbe.
Bundespräsident Steinmeier eröffnet heute Vormittag eine Veranstaltung mit dem Namen Zusammen für Klimaneutralität. Sie findet in seinem Berliner Amtssitz, dem Schloss Bellevue, statt. Dietrich Karl Meurer.
Auf hochkarätig besetzten Foren diskutieren dann Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft über Umweltthemen, von Wasserstofftechnik über Klimaneutralität bis hin zur Energiesicherheit. Zudem finden Dutzende Fachforen statt. Dort geht es zum Beispiel um die Frage, wie Klimaschutz für alle bezahlbar bleibt. Außerdem präsentieren junge Forscher, Vereine, kleine und große Unternehmen innovative Lösungen zum Schutz der Umwelt. Bei der Veranstaltung werden bis zu 12.000 Gäste erwartet.
Und wenn sich Politiker zusammensetzen, dann spielt manchmal auch die Verpflegung eine ganz wichtige Rolle. Heute trifft sich der Seeheimer Kreis der SPD, das ist ein eher konservativer Teil der Partei. Und der Titel der Veranstaltung verrät schon, was da auf den Tisch kommt. Es ist die 63. Seeheimer Spargelfahrt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das ist wahrscheinlich ein ganz leckeres Event, aber doch ein bisschen aus der Zeit gefallen, findet unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
Seit 1961 gibt es die Spargelfahrt des Seeheimer Kreises der konservativen Sozialdemokraten. Gefahren wird mit einem Schiff und dabei gegessen. Dass die Seeheimer konservativ sind, zeigt sich schon daran, dass sich diese Veranstaltung in 63 Jahren im Prinzip nicht weiterentwickelt hat. Alles so wie früher bitte, Spargel mit Sauce Hollandaise und Kochschinken. Wahrscheinlich steht kein anderes Essen sinnbildlich besser für die Bonner Republik nach dem Krieg. Gut, vielleicht noch Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen. Hauptsache traditionell. Und um Traditionen zu wahren, ist dann irgendwann nicht nur der Regierungssitz von Bonn nach Berlin umgezogen, die Spargelfahrt auch. Seitdem wird auf dem Wannsee geschippert, aber halt! In diesem Jahr leider nicht. Traditionsbruch. Das Schiff legt am Tegeler See ab. Wichtige Info auch für die Gäste von anderen Parteien, die kommen traditionell nämlich auch. Letztes Jahr waren es Finanzminister Lindner von der FDP und Landwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen. Und für die Stimmung an Bord soll der Bundeskanzler sorgen. Das kann er ja bekanntlich besonders gut. Olaf Scholz ist meistens so, wie der Spargel nicht sein sollte, holzig. Gut, das war dieser Gag wahrscheinlich auch.
Gedanken waren das von Oliver Neuroth aus unserem Hauptstadtstudio. Und was heute wichtig wird, erfahren Sie natürlich weiter auch hier im Radio, online auf swraktuell.de und jederzeit in der kostenlosen SWR Aktuell App.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.